Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Rapper Coolio ist mit nur 59 Jahren gestorben. Zu seinem größten Hit Gangsta's Paradise meinte er, der sei wie eine Eingebung zu ihm gekommen, als ob der Song ihn geschrieben hätte und nicht umgekehrt.
I never looked up to think about it. I wrote it as if I already knew it. So now I like to think of the song as the song. I didn't write the song wrote me.
Der verstorbene Coolio über Gangsta's Paradise. Wir schauen uns diesen genialen Song nach Stevie Wonders Original Pastime Paradise gleich nochmal genauer an. Herzlich willkommen zum Kompressor. 1000 Zeilen, der Fall Klaas Relotius, verfilmt von Bulli Herbig, kommt heute ins Kino. Das ist keine Blödelkomödie wie Der Schuh des Manitou, aber bierernst ist der Film natürlich auch nicht.
Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Jumping Cholla-Cactus nennen sie diese Dinger. Die haben so fiese kleine Stacheln mit so Widerhaken. Wenn man da nur in die Nähe kommt, dann...
Get down!
What?
Oh! Da!
Ah. Ja, und deshalb würde ich die heutige Sitzung ganz gerne im Stehen verbringen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ja, Kollegen, das sind die Details, die dem Leser eine Reportage so fühlbar machen. Mein lieber Lars, ich danke dir für deinen Einsatz und ich freue mich auf den Artikel.
Der Schummelreporter Klaas Relotius vom Spiegel heißt hier also Lars und er schreibt für ein Blatt namens Die Chronik Geschichten, die zu schön sind, um wahr zu sein. Seinem Kollegen Juan, gespielt von Elias Mbarek, fällt das dann auf und dann nimmt eben der Skandal seinen Lauf. Warum hat Bulli Herbig gerade dieser Stoff gereizt und wie passt der Film zu seinem Gesamtwerk? Darüber will ich jetzt mit unserem Kritiker Jochen Werner sprechen. Hallo.
Hallo.
Jochen Werner, Sie haben 1000 Zeilen gesehen. Wie frei adaptiert oder wie nah an der Wirklichkeit ist der Film denn?
Na, der Film beginnt schon in den ersten Sekunden direkt mit einem Verweis auf diese Unsicherheit. Was ist echt, was ist erfunden? Vieles ist so passiert, das meiste haben wir uns allerdings ausgedacht, ist da auf einer Texttafel zu lesen. Und das ist eigentlich auch schon die erste Pointe des Films. Denn wie könnte man anders über eine solche letztlich auch undurchsichtige Figur wie Klaas Relotius erzählen und über dieses Verwischen der Grenzen zwischen Journalismus und Geschichten erzählen, zwischen Wahrheit und Halbwahrheit und vermuteter Wahrheit und Lüge als genau so. Also indem man selber von vornherein klarstellt, dass man eben versucht, sich einen Reim zu machen auf diese Figur und auf ihre Geschichte und dabei eben auch zu den Mitteln greift, die Relotius selbst verwendet hat. Dass man also ein paar faktische Eckpunkte setzt und dann anfängt auszuschmücken, hinzuzuerfinden und sich so aus einem lückenhaften Bild eine Geschichte baut. Mit dem großen Unterschied halt, dass Herbig das im Gegensatz zu Relotius von vornherein offenlegt.
Und funktioniert das im Film?
Also es ist zuerst mal in der Art, wie es im Film umgesetzt wird, weniger kompliziert, als es vielleicht erstmal klingen mag. Also der Film selber ist relativ geradlinig und relativ glatt erzählt und dieses Bekenntnis zur Flunkerei und zum freien Erfinden, mit dem Herbig uns reinwirft, ist ja bis zum gewissen Punkt auch der Not geschuldet, weil Relotius ja im Grunde bis heute so eine Art Phantom ist. Also eigentlich eine leere Chiffre, aus der man nicht so recht schlau wird. Und deshalb muss man diese Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen. Und da bieten sich eigentlich dann zwei unterschiedliche Zugänge an. Man kann das entweder konsequent aus Morenos Perspektive als einen investigativen Journalismus-Thriller erzählen oder man kann das Ganze systemisch betrachten. Also auch die Frage stellen, was ist es denn an diesem System des gegenwärtigen Journalismus, das eben diese Art des Schreibens von Relotius und auch, dass er so lange damit durchkommt, auch fördert und begünstigt. Und Herbig versucht eigentlich, diese beiden Ansätze ein Stück weit unter einen Hut zu bringen, auch wenn sie sich dann manchmal eher so ein bisschen gegenseitig im Weg stehen. Und er erzählt das Ganze dann eher humoristisch als mit allzu seriösem Unterton, also wie so eine Art Schelmenstück. Da merkt man auch den Hintergrund als Komödienregisseur.
Das ist klar, auf jeden Fall. Vielleicht Juan Moreno war eben derjenige, der das aufgedeckt hat beim Spiegel, nur dass wir das nochmal klar haben. Ist denn also Bulli Herbig ja mit diesem Einschlag überhaupt der richtige Regisseur für einen solchen Stoff, weil eben die meisten ja doch ihn weiterhin mit der Bulli-Parade oder mit dem Schuh des Manitou verbinden?
Also dieser Stoff passt eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt in Herbigs Karriere relativ gut und also kommt gar nicht so überraschend. Im Grunde versucht er schon seit einigen Jahren und seit mehreren Filmen, das, was er als Regisseur macht, auch zu diversifizieren und sich eben auf verschiedene Weise auch rauszufilmen aus diesem rein komödiantischen Modus seiner frühen Sachen. Auch wenn er darin ja durchaus begnadet war. Das hat sich übrigens auch schon vor dem riesigen Erfolg von Der Schuh des Manitou gezeigt. Da gab es nämlich schon ein Regiedebüt aus dem Jahr 2000, das eigentlich in diesem mitunter ja auch anstrengenden Segment des deutschen Klamauk-Films schon viel besser war, als es eigentlich hätte sein dürfen.
Das war nämlich Erkan und Stefan, damals den beiden Komikern auf den Leib geschrieben und sie haben uns eine Szene daraus mitgebracht. Da versuchen die beiden in eine Luxusvilla einzubrechen, die von einer Schutzmauer umgeben ist.
Da schaust du, korrektes Tarnkappennetz aus dem Übsheft raus. Kannst dich unsichtbar machen.
Wie den Scheiß glaubst du?
Na, bloß zur Sicherheit, weißt. Da, schmeiß schon mal Enterhaken rüber. Was war denn das jetzt gerade?
Du hast doch gesagt, ich soll rüberwerfen.
Ja, aber doch nicht so. Wie sollen wir da jetzt rüberkommen, hä?
Hab ich noch Idee, ja? Hab ich im Fernsehen gesehen. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!
Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!
Ja, also man merkt relativ schnell, dass das jetzt vielleicht nicht der anspruchsvollste Humor der Welt ist, aber das ist eine überraschende und wirklich lustige Pointe mit gutem Timing rübergebracht in einem wirklich überraschend liebevollen Film, der so aus dieser Masse an deutschen Komikerfilmen aus den Nullerjahren durchaus hervorsticht. Also eigentlich eine Talentprobe, bevor Herbig dann ein Jahr später mit dem Schuh des Manitou dann so richtig durchgestartet ist. Aber gerade dieser Überraschungserfolg ist dann in der Folge auch eigentlich fast so wie so eine Art Fluch für Herbig gewesen.
Wieso Fluch?
Na, also wenn nicht Fluch, dann zumindest ein künstlerischer Hemmschuh, weil er dann erstmal darauf festgelegt war, eben seine eigenen Sketche aus der Bulli-Parade mit ziemlich viel Mühe auf Spielfilmlänge zu ziehen. Und zumindest künstlerisch hat das nie wieder so funktioniert wie im Schuh des Manitou. Und wenn man heute so Sachen wie Traumschiff Surprise oder den wirklich obskuren Animationsfilm Lissi und der wilde Kaiser wieder sieht, dann sieht man da eigentlich nur eine kreative Sackgasse. Und aus der hat Herbig sich dann auf verschiedene Weise herauszuarbeiten versucht, auch mit ganz unterschiedlichem Erfolg.
Was hat er da versucht, beziehungsweise ja, was ist da vielleicht schon angelegt, was ihn jetzt eben auf 1000 Zeilen vorbereitet hat?
Na, also zunächst mal hat er andere Formen von Komödie ausprobiert, die eben nicht so grell und so slapstickhaft waren wie die Bulli-Paraden-Filme. Erstmal kam dann Vicky und die starken Männer, das war ein sehr schöner Kinderfilm, der dann eher schwächer wird in den Momenten, wo Herbig sich selber fast wie aus Gewohnheit in einer klamaukigen Nebenrolle reinbringt. Und Buddy ist dann eine deutlich klassischere, gedämpftere Komödie, die fast schon an Frank Capra erinnert. Und sein wahrscheinlich ambitioniertester Film war aber Ballon von 2018. Also es war auch sein erster wirklich dramatischer Stoff. Mhm. Das ist ein historischer Thriller, der von der Flucht einer Familie aus der DDR mit einem Heißluftballon erzählt und der mit ganz klassischen Mitteln des Spannungskinos arbeitet, allerdings auf eine ziemlich unkonventionelle Art. Die vielleicht, auch wenn der Film selber betont ernst ist, doch auch was mit Herbigs Ursprüngen in der Comedy zu tun hat. Also man merkt dem Film den Versuch an, die Anspannung der Situationen, die er da erzählt, möglichst nicht für einen Moment zur Ruhe kommen zu lassen. Und das ist dann durchaus vergleichbar so mit dem Druck der Komödie, eben möglichst schnellen Rhythmus anzuschlagen und eben auf eine Pointe immer direkt die nächste folgen zu lassen.
Also im Grunde ganz frei machen kann er sich eben nicht von seinen Wurzeln. Wie ist das mit 1000 Zeilen? Hat sich da Herbig ja als Regisseur jetzt nochmal weiterentwickelt?
Also in der Erzählweise ist es auf jeden Fall sein bisher glattester und in gewisser Hinsicht auch sein konventionellster Film. Er ist auch ziemlich kurz und dadurch temporeich. Also Herbig ist generell jetzt nicht unbedingt ein Regisseur der großen Überlängen, aber das letzte Mal, dass eine wahre Geschichte im deutschen Kino kürzer als 2 Stunden war, muss auch schon ein bisschen her sein. Und in dieser Verknappung treffen sich dann aber auch so ein bisschen die Stärken und die Schwächen des Films, der dann doch oft ziemlich nah an der Oberfläche bleibt. Und das eigentlich Interessante an diesem Fall Relotius ist ja, dass wir eigentlich alle irgendwie verstrickt sind. Also wir als Journalisten, weil wir uns plötzlich alle fragen mussten, wie emotionalisiert erzählen wir eigentlich unsere Geschichten? Wie sehr glauben wir auch verdichten zu müssen zu Geschichten, was ja in der echten Welt nicht unbedingt immer in Geschichtenform passiert? Aber auch wir als Konsumenten von Journalismus und Medien tagtäglich, die wir uns alle fragen müssen, welche Geschichten wollen wir denn hören oder lesen und wie wollen wir sie uns erzählen lassen? Und auch wenn er sich das am Ende vielleicht doch ein bisschen zu leicht macht mit einer etwas pathetischen Ansprache als ein Loblied auf den echten Enthüllungsjournalismus, sind doch diese Fragen im Film auch durchaus angelegt. Und das auch auf eine eher niedrigschwellige Art im kommerziellen Kino zu erzählen, das kann eigentlich kein Fehler sein.
1000 Zeilen von Woody Herbig kommt heute ins Kino. Unser Kritiker Jochen Werner hat uns erklärt, wie sich der Film in Herbigs Gesamtwerk einfügt. Und ja, ich würde sagen, reingehen, also anschauen, ist auch kein Fehler, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Auch wenn manche Dinge an der Oberfläche bleiben. Vielen Dank, Jochen Werner.
Sehr gerne.
Und beim Rappen bleiben wir gleich. Das Gänsehaut-Intro eines Welthits. Schon lange vor Coolios Gangsta's Paradise hatte Stevie Wonder diese Takte erfunden. Pastime Paradise von 76 und 19 Jahre später dann eben Coolios Version. Coolio ist nun leider verstorben. Was hat sein Song alles für den Rap bewirkt und bei den Fans ausgelöst? Das will ich jetzt mit Musikjournalist Fionn Birr besprechen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, dieser Song stammt ja aus dem Soundtrack von Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer als Lehrerin in einer Problemklasse 1995. Und da ging der Song danach dann durch die Decke. Wie erfolgreich war er denn? Also wenn wir jetzt mal in Preisen oder in Chartplatzierungen denken.
Ja, Zahlen lügen hier tatsächlich nicht. Also Menschen, die das Jahr 1995 mitbekommen, erlebt haben, bewusst wissen, dass der Song an diesem Sommer überall zu hören war, in jedem Radio, und zwar weltweit. Der Song ist in über 20 Ländern weltweit auf Platz 1 der Charts gewesen, hat einen Grammy später bekommen, hat einen MTV Music Award gewonnen, hat 17 oder 18 verschiedene Platin-Auszeichnungen eingeheimst. Also eine ganze Menge Erfolgszahlen da zusammengetragen in diesem Jahr.
Ich sagte ja schon, es ist eigentlich ein Sample. Was macht diesen Song zu einem so guten Song?
Das Besondere an dem Song ist, dass er die Brutalität, die Kompromisslosigkeit des Raps mit Pop-Appeal verbunden hat und das in einer sozialen, kritischen Kontext gesetzt hat und das eben extrem catchy war, was zu dem Zeitpunkt auch zumindest im US-amerikanischen Musikjournalismus als Crossover-Move bezeichnet wurde. Das wurde immer darüber gesagt, dass Menschen mit of Color Hindernisse haben, in den Mainstream durchzubreaken, und das ist diesem Song mehr als gelungen, was ich ja gerade auch mit den Zahlen schon gesagt habe. Es ist einfach ein Konsens-Hit gewesen.
Ja.
Ist er ja immer noch.
Und thematisch ja eben auch diese Verknüpfung mit dem Film Dangerous Minds, oder hat sich das völlig entkoppelt dann und spielte keine Rolle mehr, die Verbindung?
Doch, natürlich. Es ist ja auch das Video sehr ikonisch dazu. Es ist einfach ein ganz großes Zusammenspiel aus unterschiedlichen Einflüssen und Elementen, die da zusammengekommen sind. Wobei der Song im Ursprung auch gar nicht für den Film Dangerous Minds vorgesehen war. Der war eigentlich, glaube ich, für Bad Boys angedacht, und dann hat aber eine andere Produktionsfirma das Glück gehabt, diesen Song kaufen zu können.
Mhm. Ja, das war ein Händchen offensichtlich. Als wir heute im Redaktionsteam über den Song diskutiert haben, da gab es auch Kritik so generell daran, auch dass damals zum Beispiel eher selten gesagt wurde, jedenfalls erinnert sich kaum jemand dran, dass der Song ja eben eigentlich von Stevie Wonder ist, also jedenfalls Past Time Paradise. Spending most their lives living in a pastime paradise. Das, also das Original, das ist ja wirklich schon sehr ähnlich, nur halt eben mit diesem Rap voller Gangster-Klischees. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine ganz klassische, wie man so schön sagt, Interplosion. Das bedeutet also eine Sampling-Remix-Kultur-Methode, die der Hip-Hop perfektioniert hat. Das haben ja auch die Fugees zu der Zeit mit verschiedenen Hooks aus Soul-Songs der 70er auch umgesetzt. Und ja, Coolio ist auch einfach Stevie Wonder-Fan gewesen.
Mhm.
Allerdings ist eine lustige Randnotiz zu der Geschichte ist, dass er den Song zu dem Zeitpunkt, als dann dieses Sample umgesetzt wurde, gar nicht kannte. Er kannte den Song nicht, obwohl er sogar die Phase mochte, die Stevie Wonder da in den 70ern hatte.
Und was hielt Stevie Wonder wiederum von Coolio? Also war der auch ein Fan dann?
Ja, diskret formuliert war er erstmal not amused, weil es dann natürlich zu den Rechtsfreigaben und Lizenzierungen ging. Und Coolio hat dann erzählt später in einem Interview, dass er über seine Frau dann doch noch irgendwie an ein Meeting mit Herrn Wonder gekommen ist. Und da dann nochmal in ausführlicher Breite drüber diskutiert wurde, dass da halt eben dann doch auch eine kreative Schöpfungshoheit besteht, und Stevie Wonders Vorgabe war dann am Ende, dass er doch bitte die Schimpfwörter rausstreichen soll, und dann hat er das Go gegeben. Um ein Haar wäre das Ding nicht zur Welt gekommen.
Ja, das wäre ein Drama. Übrigens, apropos Schimpfwörter, Sie haben heute getwittert, dass Sie schon 3 Coolio-Tweets gleich wieder gelöscht hätten. Was steckt da dahinter?
Naja, das hängt ja einmal damit zusammen, dass ich mit ein Kind der späten 80er bin und entsprechend diese Phase 1995 bewusst miterlebt habe, deswegen natürlich eine emotionale Verbindung zu diesem Song und auch zu der Figur Coolio hege. Andererseits er halt eben auch in seiner späteren Schaffensphase mitunter auch etwas alberne Karrieremoves gemacht hat. Er hat Anfang der 2000er versucht, eine Imbissbude aufzumachen. Heute würde man wahrscheinlich von einer Burgerkette sprechen. Er hat sehr früh versucht, sich im Porno-Business einen Namen zu machen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass es irgendwann eine Kooperation mit Pornhub noch später gegeben hat. Also den Link hat er nie so ganz verloren. Ja, und dann natürlich in Deutschland auch sehr populär sein Auftritt bei dieser ProSieben Comeback-Show. Wo er dann einem Harald Faitemeier, dem Produzenten von dem Hit Axel F, von dem Beverly Hills Soundtrack, gegenüber saß und der fand seine Performance in dieser Show nicht so gut, woraufhin dann ein wutentbrannter Coolio Harald Faitemeier mit Gummibärchen beworfen hat.
Das hat sich also offensichtlich auch ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Aber was würden Sie sagen? Also bleibt das überhaupt noch hängen oder ist einfach oder überstrahlt Gangsters Paradise alles?
Es überstrahlt es definitiv. Also dadurch, dass dieser Song so omnipräsent ist und auch, wie Ihre Kollegen heute Morgen im Meeting sagten, so, also der ist ja so bekannt, dass er schon fast immer wieder als Soundtrack für ein Klischee herhält. Und das zeigt ja, dass es halt einfach ins popkulturelle Gedächtnis gebrandmarkt ist. Hm.
Musikjournalist Fionn Birr über Coolios Gangsters Paradise aus dem ja leider traurigen Anlass, dass Coolio verstorben ist mit nur 59 Jahren. Ich bedanke mich.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Alexandra Nestmann.
Die Oper Frankfurt ist das Opernhaus des Jahres. 40 internationale Kritikerinnen und Kritiker der Zeitschrift Opernwelt wählten das Musiktheater zum Sieger. Das Haus überzeuge mit einem wagemutigen Spielplan, klugen Inszenierungen und geschliffenen musikalischen Interpretationen, so die Begründung. Frankfurt bekommt die Auszeichnung schon zum 6. Mal. Für das Stück Nacht vor Weihnachten ging außerdem auch die Ehrung für die beste Aufführung des Jahres nach Frankfurt. Menschen, die sich für Demokratie, Frieden und eine Alternative zu profitorientiertem Wirtschaften einsetzen, bekommen den diesjährigen Alternativen Nobelpreis. Eine von ihnen ist Oleksandra Matwitschuk vom Ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten. Das Preiskomitee würdigte sie für den Aufbau nachhaltiger demokratischer Institutionen und für die Hilfe bei der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen. Matwitschuk sagte, die Auszeichnung komme in einer sehr dramatischen Phase der ukrainischen Geschichte. Im Interview verriet sie auch, was sie inspiriert.
Wenn du gegen diese riesige russische Staatsmaschinerie kämpfen musst, dann mag dir dein bescheidener Beitrag sinnlos erscheinen. Man muss dann wissen, worauf man sich verlassen kann. Und das sind für mich die Menschen hier. Und das finde ich sehr inspirierend.
This is very inspirational.
Oleksandra Matwitschuk. Weitere Preisträger sind Fatou Unadan und Ilvard Elman aus Somalia, die sich für Frieden und gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen. Geehrt werden außerdem eine ugandische Klimaschutzinitiative und ein Kollektiv aus Venezuela, das für eine Alternative zum profitorientierten Wirtschaftsmodell wirbt. In Simbabwe entscheidet heute ein Gericht, ob die vielfach preisgekrönte Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremba in Haft muss. Die Anklage wirft ihr den öffentlichen Aufruf zu Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vor. Die Schriftstellerin Dangaremba war vor 2 Jahren bei regierungskritischen Protesten kurzzeitig verhaftet worden. Sie weist alle Anschuldigungen von sich. Jana Gent.
Die Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels hatte betont, wie groß der Unterschied zwischen Meinungsäußerung und Aufwiegelung sei. Zum insgesamt 32. Mal erscheint sie heute vor dem Gericht in Harare. Beobachter werten das als unverhältnismäßig und einschüchternd. Tsitsi Dangaremba selbst betonte, sie sei willens, Teil des Prozesses zu sein, in dem ihr Land zu etwas werde, was auch immer das sei. Falls die Autorin verurteilt wird, drohen ihr mehrere Jahre Haft. Nach wie vor ist aber auch ein Freispruch möglich.
Die Produktion Nachlass zu Lebzeiten von Robert Musil ist Hörbuch des Jahres. Das gab die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste bekannt. Die Interpreten, darunter Birgit Minichmeier und Peter Simonischek, arbeiteten jede Feinheit, jede Nuance heraus, so die Begründung. Sämtliche Texte gebe es in einem Booklet zum Nachlesen, ein weiteres versammle kluge Kommentare und Essays zum Werk Musils. Zum Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2022 bestimmte die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste die Produktion Vor uns das Meer.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Queer sein in arabischen Ländern, das ist schwierig für viele. Dabei gibt es da eine Menge zu erzählen und für die Community auch viele Figuren von Märchen bis Popkultur, mit denen sie sich durchaus identifizieren können. Und davon erzählt ein neuer Musical-Film, den wir Ihnen gleich vorstellen. Willkommen. Queere Liebesgeschichten im arabischsprachigen Raum, die gibt es natürlich genauso wie anderswo, aber öffentlich erzählt werden sie selten, auch aus politischen Gründen. Ein ägyptischer Musicalfilm füllt diese Lücke. Poetisch angehauchter Titel, Bashtalak Saad, soll ich dich einem Sommertag vergleichen, zu Deutsch dieser Titel. Der bedient sich da bei Tausend einer Nacht, der Film, aber auch bei aktuellen Popsongs, startet heute im Kino. Und Hen Hussein hat sich den Film für uns angeschaut und mit dem Regisseur Mohammed Shafqi Hassan gesprochen.
كان يا مكان في قديم الزمان
شهرزاد erzählt es war einmal
رجل في الغابة قابل رجلا آخر في الغابة.
Der Film Bashtalak Saad soll ich dich einem Sommertag vergleichen ist etwas Besonderes im arabischen Kino, auch weil er ausschließlich queerer Personen zeigt.
In der Regel werden queere Personen immer in Relation zu nicht-queeren Personen dargestellt. Oft leidet die queere Person und die Darstellung sorgt entweder für Mitgefühl, Mitleid oder Abneigung bei den ZuschauerInnen.
Sagt Regisseur Mohammed Shawqi Hassan. Shawqi ist Anfang 40, queer, aus Ägypten und zudem Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität in Berlin.
Aber wenn du diese Begegnung zwischen queeren Personen und dem Rest der Gesellschaft weglässt und du der Gesellschaft oder nicht-queeren ZuschauerInnen damit sagst, eure Haltung uns gegenüber, euer Mitleid oder euer Hass ist uns egal, finden nicht-queere Menschen keinen richtigen Zugang zum Film.
Dafür empowert er die queere Community, denn deren Identität wird im Film nicht hinterfragt oder von außen bewertet. Die Geschichten werden aus ihrer Perspektive erzählt. Außerdem ist Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Ein fröhlicher Film mit gutem Ende. Das ist selten in queeren Filmen, nicht nur im arabischsprachigen Raum. Aber heißt das, gesellschaftliche Konflikte werden ausgeblendet?
Klar, es geht im Film um Queersein und auch die physischen und seelischen Schmerzen, die damit einhergehen. Aber der Film geht darüber hinaus. Er hört nicht einfach dort auf, wo die Probleme sind, die wir mit unseren Familien oder mit der Gesellschaft haben. Diese Probleme gibt es bestimmt, aber wir haben auch Probleme untereinander. Wir verlieben uns, haben Sex, sind eifersüchtig, wir trennen uns und wir sterben. Also alles, was in allen Beziehungen passiert.
Dafür bedient sich der Film in der arabischen Popkultur. So wird zum Beispiel im Film zwei populären Diven die Ehre erwiesen, Shirihan und Sabah. Diven, also Künstlerinnen, die aufgrund ihrer Extravaganz gefeiert werden, sind in queeren Communities vieler Kulturen beliebt. Sie empowern Mitglieder der Community, weil sie sichtbar sind. Ihr Lebensstil für Freiheit steht. Sabah war eine libanesische Sängerin, die in Filmen mitspielte und im Theater auftrat. Bevor sie 2014 mit 87 Jahren starb, wünschte sie sich für ihre Beerdigung eine Party. In Soll ich dich einem Sommertag vergleichen, trägt die Figur der Shahrazade in einer Szene ein Kleid, das von Sabahs Stil inspiriert ist. Noch wichtiger für die queere Kultur ist aber die ägyptische Schauspielerin und Tänzerin Shirihan. Die heute 58-Jährige wirkte in den 1980er Jahren in einer Fernsehserie über die Märchen aus Tausend und einer Nacht mit. Mit ihrer Energie und übertrieben spielerischer Art ging Shirihan dem Menschen sehr nah und war extrem erfolgreich. Der Film Soll ich dich einem Sommertag vergleichen baut auf dieser berühmten Performance von Shirihan auf. Das zeigt sich in der musikalischen Erzählform und im visuellen Stil, in den Motiven des Bühnenbildes oder der Kostüme. Regisseur Shawqi glaubt, dass solche Bezüge zu Popkultur als Rahmen für ein kollektives Gedächtnis funktionieren. Dabei spielen soziale Medien eine zentrale Rolle.
Wir merken zum Beispiel durch Memes oder Videos auf Instagram, oh, wir alle lieben die Schauspielerin Sharian oder die Kleider der Sängerin Sabah. Wir alle haben sie auf eine bestimmte Weise wahrgenommen. Also all diese Dinge, die in der queeren Community zirkulieren und eine unsichtbare Verbindung zwischen vielen Menschen schaffen, sind sehr wichtig für queere Personen.
Das funktioniert, weil arabische Lieder oft Raum für Interpretation lassen. Eigentlich gibt es zwei Formen für das Anrederpronomen du. Wer Anta sagt, meint du für einen Mann. Wer Anti sagt, eine Frau. Nun wird im Popsongs auf diese Regeln aber nicht geachtet.
So oft hören wir arabischsprachige Sänger, Cis-Männer und Machos. Und wir wissen, dass sie für Frauen singen, aber sie sagen du in männlicher Form. Also klingt es grammatikalisch so, als ob sie ihre romantischen Lieder an einen Mann richten.
Ähnlich ungenau ist es mit meiner Liebe auf Arabisch.
Amr Diab singt zum Beispiel O Habibi, also mein Lieber, lass uns eine Nacht die Welt vergessen. Das ist für mich persönlich eine besondere Sache, denn du kannst dir in deiner Fantasie andere Sachen vorstellen, als das Lied meint.
In solchen Aneignungen gründet Fashauqi das Konzept von queerer Popkultur.
Das ist für mich das, was Queering der Kultur meint. Ich nehme Dinge, die ein Teil von mir sind, die mich geprägt haben, und setze sie in einen neuen queeren Rahmen, der mir gefällt. Genau das mache ich in meinen Filmen. Die kulturellen Bezüge sind mein kulturelles Erbe. Deswegen ist es mein Recht, sie mir auch wirklich anzueignen.
Eine queere Version von Tausend und einer Nacht. Das Musical Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Startet heute in ausgewählten Kinos. Von ihrer Arbeit leben, das war für bildende Künstlerinnen und Künstler in der DDR nicht einfach. Erst recht, wenn sie sich nicht in den offiziellen Kunstbetrieb einreihen wollten. Ohne Mitgliedschaft im Verband bildender Künstler wurde man praktisch kriminalisiert. Dennoch gab es in den 70er Jahren noch hinter verschlossenen Türen, in den 80ern dann etwas offener, Ausstellungen, Vernissagen und Happenings. Und dazu haben auch die Jenaer Hofvernissagen gehört. 11 Ausgaben von 1986 bis 1989 und daran erinnert jetzt eine Ausstellung in Jena. Henry Bernhard hat sie für uns besucht.
Ein überlebensgroßes Foto begrüßt den Besucher gleich im Eingang der Ausstellung. 4 junge Frauen und 2 junge Männer stürzen bestens gelaunt aus einem Hauseingang. Einer der Männer schiebt einen Rollgitterwagen über das holprige Pflaster, in dem eine der Frauen sitzt. Aus diesem Wagen wurden in der DDR die Kartoffeln in Gemüsegeschäften verkauft.
Im Rollgitterwagen sitzt Angelika Costa, die hatte kurze Zeit vorher einen Ausreiseantrag gestellt.
Erzählt Katharina Kempkin vom Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domaschk in Jena.
Und die Anekdote ist, dass sie in diesem Rollgitterwagen sitzend über die Johannesstraße geschoben wurde und gerufen hat, lasst mich hier raus. Und das war also symbolisch für die Situation in den späten 80er Jahren in der DDR, denke ich auch.
Kempkin ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung im Trafo, einem Kulturort in einer ehemaligen Transformatorenstation. Der rollwagenschiebende Mann ist der Maler und Bildhauer Gerd Wandrer, der seit 1986 in offiziellen Galerien und Einrichtungen nicht mehr ausstellen konnte.
Also er hatte eigene Werke ausgestellt und die Werke sind dann als gesellschaftskritisch, als staatskritisch bewertet worden und die Ausstellung wurde dann zensiert und nach einer Woche geschlossen. Und daraufhin ist es für ihn quasi unmöglich gewesen, in offiziellen Räumen auszustellen und er hat sich auf die Suche gemacht nach alternativen Räumen.
Und er fand den Hinterhof seines Ateliers. Schmal, holprig, runtergekommen, rohe Ziegelwände neben abgeblättertem Putz. Das nächste riesige Foto zeigt eine bunte Menschenmenge, die sich zwischen großformatigen Bildern und Plastiken drängt. Auf einer Vernissage im November 1986, eben auf diesem Hinterhof. Bis zum Juni 1988 gab es 11 Hinterhofvernissagen in der Johannesstraße 16. Dann reagierte der SED-Staat.
Und sie haben eine Mauer hochziehen lassen in dem Hinterhof. 1988, ein Jahr vor der friedlichen Revolution, also der Mauerbau von Jena quasi.
Gerd Wandrer war da schon ausgereist. Freunde und Künstlerkollegen nicht nur aus Jena haben die Hofvernissagen weitergeführt. Nach dem Mauerbau dann auch an anderen Orten. Es wäre aber falsch, die Hofvernissagen ausschließlich im oppositionellen Kontext zu sehen, sagt Kempken.
Opposition ist ein etwas schwieriger Begriff, weil viele der damals beteiligten Akteurinnen und Akteure sich nicht selber der Opposition zuordnen. Aber es ist natürlich eine Form von unangepasstem Leben in der DDR, von alternativer Kunst und Kultur, die da geschaffen wurde.
Und Ähnliches gelte auch für die damals ausgestellte Kunst, sagt Michaela May, die die Ausstellung als Kunsthistorikerin mitkuratiert hat. Manche seien im Verband bildender Künstler gewesen, manche nicht. Manche konnten hier schlicht andere Werke zeigen als in ihren staatlich geduldeten Ausstellungen.
Also in den späten 80ern war ja der sozialistische Realismus schon ausgelaufen, eigentlich eine Lehrformel, die ja trotzdem noch benutzt wurde, um KünstlerInnen zu unterdrücken in gewisser Weise. Aber wenn man die Kunstwerke sieht, dann zeigt sich immer mehr, dass eigentlich diese ganzen Vorstellungen von Ostkunst, Westkunst, Staatskunst, autonome Kunst, was auch immer für dissidentische Kunst, für Bezeichnungen existieren, dass die nie so wirklich zutreffend sind.
Den Beweis bringen die 50 Kunstwerke, die die Kuratorinnen aufgespürt haben und die nun im Trafo in Jena zu sehen sind. Malerei, Grafik, Plastik, ein Film. Figürliches und Abstraktes. Besonders herausstechend der Kopfkreisel von Detlef Schweiger. Ein Ölbild, das einen goldenen Kopf in Form eines Kreisels zeigt, der von der antreibenden Peitsche gefesselt ist. Statisch, bewegungslos.